Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom CRO Café Deutschland. Ich bin Michael und heute als Host leider allein wieder hier. Yvonne ist immer noch in ihrem wohlverdienten Urlaub in Mexiko. Das sei ihr gegönnt. Dafür habe ich mir heute Verstärkung bei unseren Gästen geholt. Wir feiern heute eine Premiere. Ja, zum ersten Mal haben wir drei Gäste parallel. Warum das so ist, werdet ihr gleich von unseren Gästen selber erfahren. Ich begrüße ganz herzlich Joachim, Philipp und Dimi. Hi zusammen.
Hi, moin.
Hallo.
Vielleicht starten wir mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Joachim, möchtest du anfangen? Dann Philipp und dann Dimi.
Mache ich sehr gerne. Hi Michael, freut mich, dich kennenzulernen. In Mexiko wäre ich auch gerne. Ich sitze aber leider jetzt in Köln bei uns im Büro. Genau, das ist das Stichwort. Mein Name ist Joachim, ich bin Managing Partner bei Elaboratum, seit 12 Jahren hier im Einsatz, lebe mit meiner Familie hier in Köln und warum wir heute da sind, ist, dass wir drei gemeinsam ein Buch geschrieben haben, A-Commerce, das steht für Relationship Commerce und darüber wollen wir heute mit dir sprechen und ich freue mich schon sehr.
Ja, ich mich auch, vielen Dank.
Dann übernehme ich direkt das Ruder. Mein Name ist Philipp, ich bin vom Hintergrund Verhaltenswissenschaftler und auch einer der Autoren von A-Commerce, ebenso wie Joachim auch Managing Partner von Elaboratum. Mein Steckenpferd ist die Psychologie oder die Verhaltensökonomie und das ist die Perspektive, die ich heute im Podcast und auch im Buch einbringe.
Genau, und mein Name ist Dimi, ich bin der Dritte im Bund, ich bin in Berlin zu Hause, ich bin Grieche und ich befasse mich seit 25 Jahren mit digitalem Marketing und mit der Art und Weise, wie Technologien und Daten genutzt werden, um effizient Kunden anzusprechen und ich freue mich auch heute hier dabei zu sein.
Ja, wunderbar, freut mich sehr, euch drei hier als Gäste zu haben. Für unsere treuen Hörer, ihr werdet euch erinnern, wir hatten schon mal eine Folge mit Philipp, in der er angekündigt hat, gerade an seinem neuen Buch zu arbeiten, ja, A-Commerce, von dem her freut es mich sehr, dass wir unser Projekt, was wir damals gestartet haben, gesagt haben, Mensch, wenn das auf dem Markt ist, sollte man am besten euch dreimal hier haben, tatsächlich in die Tat umsetzen können. Von dem her, ja, freut es mich, dass wir heute über dieses sehr spannende Thema heute sprechen können. Lass uns doch mit unserer Einstiegsfrage starten. Ich bin momentan etwas erkältet, eher auf Tee unterwegs, aber ich denke mal, ihr seid passionierte Kaffeetrinker, richtig?
Absolut. Definitiv. Das schwarz und viel ist, würde ich mich beschreiben.
Genau, hat sich an deinen Vorlieben noch was verändert, Philipp?
Absolut nicht. Weiterhin Espresso-Purist, kleiner Macchiato, momentan auf Erbsenbasis, das ist mein Ding geworden. Ansonsten alles wie gehabt.
Und bei dir, Dimi?
Also es gibt schon eine Veränderung durch meine Freundin, statt normaler Milch, Sojamilch. Geschmacklich kein großer Unterschied, aber es ist eine Philosophiefrage. Zwar nicht meine Philosophie, aber ich teile die Philosophie meiner Freundin.
Sehr gut. Lass uns doch mit der ersten Frage dann gleich noch starten nach dem Kaffee. Was ist so das aktuelle Thema oder was sind die aktuellen Themen, die euch momentan umtreiben?
Auch natürlich bedingt durch das Buch beschäftige ich mich ganz viel mit dem Thema Daten und Datenstrategien. In den Projekten stelle ich mich häufig der Frage, wie schaffe ich es denn aus rohen Daten Intelligenz zu kreieren? Das ist das, was so, würde ich sagen, das Kontinuum ist. Und ganz konkret ist tatsächlich das Thema Consent Management bei mir sehr präsent. Ein Thema, was ich immer wieder erlebe, was unterschätzt ist, aber doch sehr relevante und große Fragestellungen in Unternehmen aufwerfen kann. Und das ist bei mir absolut akut gerade.
Sehr gut. Wie schaut es bei den anderen aus?
Ja, Consent ist ja der erste Einstieg in eine Kundenbeziehung, kann man sagen. Ganz guter Lackmustest übrigens für das Vertrauen, was Kundinnen und Kunden einer Website entgegenbringen. Die Consent-Rate ist eigentlich, kann man fast sagen, so eine kostenlose Marken- oder Trust-Messung. Da kann man ganz gut ablesen, wie Neu- und Bestandskunden auf den Anbieter blicken. Und das ist für uns oder für mich persönlich auch total spannend, weil es bei mir ja immer darum geht, Kundenbedürfnisse zu verstehen und daraus dann perfekte Journeys, Experiences und auch Produktkonzepte abzuleiten. Gerade letzteres ist was mich momentan extrem viel umtreibt, weil wir einfach gemerkt haben, du kannst in der Customer Journey exzellent sein, wenn das Produkt, was du an den Markt bringst, nicht die Bedürfnisse trifft, dann wirst du auch nicht erfolgreich sein. Das ist vielleicht für einen klassischen E-Commerce noch etwas weniger relevant, aber auch der geht ja ein bisschen tendenziell weg von der klassischen Lieferung physischer Produkte, aber es ist ein super heißes Thema für Versicherungen, Telcos, Finance und so weiter, also all die Commodity-Produktanbieter da draußen, die fragen sich eigentlich, ist unser Portfolio eigentlich noch fresh, trifft das noch die Kundenbedürfnisse und kriegen wir es dann auch richtig übersetzt in die Kundenansprache?
Genau, und ich befasse mich auch mit dem Einsatz von Technologien. Wir versuchen auch hier herauszufinden, wie man Technologien und welche Technologien man einsetzt, um daraus eine stabile Datenstrategie aufzubauen, eine Datenstrategie, die alle Signale der Kunden umfasst.
Sehr spannendes Thema, auf das wir gleich genauer eingehen werden. Vielleicht eine Frage vorweg zu dem Konsensthema. Wie da so eure Einschätzung ist. Also wir hatten zum Thema Consent, glaube ich, vor einiger Zeit eine Folge, das ist schon eine ganze Weile her. Wie nehmt ihr es wahr? Ist so allgemein nach eurer Auffassung die Consent-Rate im Markt in den letzten Jahren nach Einführung der DSGVO eher zurückgegangen oder eher wieder gestiegen, weil das Vertrauen oder die Unbekanntheit bei dem Thema weg ist? Wie würdet ihr es sehen? Gibt es da Veränderungen, die ihr wahrgenommen habt?
Also wir nehmen da viele unterschiedliche Dinge wahr. Also wir nehmen hohe Konsentraten wahr bei starken Marken. Also da sehen wir zum Beispiel eine direkte Verbindung. Ich glaube, das liegt auch auf der Hand. Wir sehen bei vielleicht etwas unbekannteren, schwächeren Marken auch dementsprechend schwächere Konsentraten, die runtergehen können. Das habe ich schon selbst schon gesehen, so Richtung 50-55%, was ich fast desaströs finde, ehrlicherweise, ne, mit Blick auf Daten und Wissen, was ich aufbauen möchte. Und wir sehen Schwankungen. Ne? Also zu Beginn war es jetzt einfach nur sozusagen der Consent-Layer, den ich auf die Seite gepackt habe und mal geschaut habe, welche Consent-Raten erziele ich denn. Und mittlerweile haben wir eigentlich eine neue Disziplin erfunden, nämlich die Optimierung des Consent-Layers. Da ist nämlich viel möglich und das ist fast der perfekte Übergabepunkt jetzt gleich in Richtung Philipp und Psychologie und Psy-Conversion, weil da kann man tatsächlich einiges rausholen. Das heißt, man kann so ein Tal der Tränen aus meiner Sicht durchschreiten und optimieren, aber das kann Philipp sicherlich noch besser erklären.
Ja, kann ich gerne versuchen. Es gibt ein paar ganz spannende Effekte, glaube ich, die wir da beobachten können. Das eine ist, dass sich nach Einführung der DSGVO natürlich in dieses rechtliche Vakuum oder diese unklare rechtliche Situation erstmal sehr, sehr viele Varianten des Cookie-Consent-Layers entwickelt haben. Ne? Manche davon haben sich später als nicht rechtstauglich herausgestellt, andere haben vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, Kunden auch vor zu viele Entscheidungen gestellt. Man darf nicht vergessen, niemand geht auf eine Website, um die Cookie-Consent-Einstellung fein zu justieren. Das ist nie der Intent, sondern das ist immer etwas, was mich stört auf dem Weg zu meinem eigentlichen Ziel. Psychologisch ganz wichtig, weil man solche Barrieren in der Regel versucht, möglichst schnell beiseite zu räumen. Also das eigentlich so vermeintliche Kundenzentrierung im Sinne von, ich gebe ihm alle Optionen, damit er dann wirklich genau das so fein justieren kann, wie er oder sie das möchte, das ist eigentlich genau falsch. Und das sehen wir auch in den Consent-Raten dann am Ende des Tages. Wir haben im A-Commerce Buch auch eine ganze Reihe von Cookie Consent Layern gestaltet und konzeptionell vertestet, die so ein bisschen aus dem Standard rausgehen, weil sie einfach sehr, sehr dediziert von Kundenbedürfnissen und von der Psychologie dieses Moments ausgehen und da ganz, ganz spannende Erfahrungen gemacht. Und jetzt ganz frisch, vielleicht noch ein zweites Element, auf das ich kurz referenzieren würde, ein White Paper released. Ich glaube, es ist diese Woche rausgekommen, ganz frisch, dass sich mit Emotionen im Cookie Consent beschäftigt. Also ganz konkret haben wir mit neuroanalytischen Messmethoden untersucht, wie eigentlich verschiedene Varianten des Cookie Consent Layers Emotionen triggern. Und das hat einen sehr, sehr starken Effekt tatsächlich auf die Consent-Rate, aber auch, und da wird es interessant, auf das Verhalten der Kunden nach dem Consent. Weil man muss sich so ein bisschen vorstellen, der Consent Layer ist ein bisschen wie die Drehtür vom Kaufhaus, für diejenigen, die sich noch an Galeria oder Karstadt erinnern. Da gab es zum Beispiel den alten Trick, dass man die Drehtüren oder die elektrischen Schiebetüren immer so einen Tick zu langsam hat sich öffnen lassen. Und das hat dazu geführt, dass Menschen ihre Laufgeschwindigkeit reduziert haben und danach offener durch den Store gegangen sind. Und Ähnliches haben wir eigentlich jetzt beim Cookie Consent auch festgestellt. Wenn der gut gestaltet ist, wenn der positive Emotionen erzeugt, dann gelingt es mir, den ganzen Einkaufsprozess danach deutlich positiver aufzuladen. Das heißt, du hattest vorhin gesagt, Joachim, unterschätzte Disziplin würde ich 100% beipflichten, also nicht nur aus der Datenperspektive, sondern auch aus einer psychologischen Perspektive wirklich eine neuralgische Stelle.
Ich meine, das ist eine Fangfrage, die du stellst, weil die Versuchung ist jetzt naheliegend einer unqualifizierten Quantifizierung, ja, und aus den eigenen Wünschen Fakten zu machen. Und wenn ich jetzt sozusagen mich selber manipulieren würde, würde ich sagen, ja, die Konsentraten explodieren, alles geht nach oben, das Vertrauen der User als Kollektiv ist wiederhergestellt. Und ich kann es faktisch nicht belegen, ich kann aber einen Standpunkt vertreten und das ist der Standpunkt einer Hektik in der Industrie. Die Hektik, die alte Cookie-Welt wiederherzustellen, ja. Und das wird nicht ad hoc, das wird nicht über Nacht passieren. Das ist ein langwieriger Prozess. Und das Vertrauen der User wieder zu gewinnen im Open Web, aber auch in einer One-to-One-Beziehung, das wird Zeit in Anspruch nehmen und das braucht ernsthafte Versuche und nicht Optimierung von Cookie-Bannern, sondern das ist ein größeres Unterfangen.
Genau, da geht ihr in eurem Buch auch drauf ein. Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung dazu auch. Und zwar habt ihr euer Buch ja A-Commerce genannt. Und wie würdet ihr das definieren? Was unterscheidet euren A-Commerce-Ansatz so vom klassischen E-Commerce?
Nehme ich gerne die Frage, Michael. Weil du musst dir so vorstellen, wir drei arbeiten ja auch zusammen. Das heißt, es ist ein Buch aus der Praxis und damit ist es auch am Ende ein Begriff aus der Praxis und ein Stück weit auch für die Praxis. Das ist vielleicht ganz wichtig vorwegzuschicken. Und wir definieren A-Commerce als neue Business-Philosophie, teilweise als Mindset, die beschreibt, wie man eigentlich sein Geschäft ganzheitlich auf die Kundenbeziehung ausrichtet und dabei Technologie, Daten und Psychologie ideal miteinander vereint. Das ist mal so die Grundausrichtung, das ist die einfache Antwort auf die Frage, was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Wir haben jetzt gerade schon über das Thema Consent gesprochen, wir erleben ja am Markt ziemlich viele Veränderungen. DSGVO, Consent, Third-Party-Cookies, vieles, was du sicherlich auch schon in deinen Podcast-Folgen behandelt hast. Und die Quintessenz daraus ist, dass es heute businessrelevant ist, möglichst viel eigenes Wissen über Kunden aufzubauen, dass ich auch wieder aktivieren kann. Also, dass ich damit meine Touchpoints, meine Interaktion mit den Kunden entsprechend verbessern kann. Und wenn mir das gelingt, dann baue ich automatisch eigentlich eine gute Experience auf für meine Kunden und schaffe damit eigentlich eine gute Kundenbeziehung. Oder das ist eine Grundlage für eine gute Kundenbeziehung. Und das ist der Anspruch vom Buch. Das beschreiben wir ziemlich ausführlich im Buch. Und es ist auch gleichzeitig die Abgrenzung ein Stück weit zum E-Commerce, wie wir ihn eigentlich heute erleben oder wie er vielfach gelebt wird in Unternehmen und Organisationen. Was wir nämlich dort erleben, ist inflationäre Kundenansprache, heißt Newsletter ohne Ende. Es ist eher der Produktfokus, weniger der Kundenfokus. Es ist eine bestimmte Mentalität, die ich vielleicht eher überschreiben würde mit Kauf du Sau in Anführungszeichen und sorry für den Ausdruck, aber das ist das, was wir erleben. Und aus unserer Sicht ist das kein tragfähiges Modell mehr, wenn man eben auf diese veränderten Rahmenbedingungen im Markt und im Digital Business schaut. Und mit A-Commerce wollen wir sozusagen das Gegenmodell beschreiben und haben es beschrieben. Und das ist sozusagen unser Ansatz, unsere Philosophie.
Ich würde noch einen Punkt ergänzen. Warum wir auch glauben, dass das richtige Modell zur richtigen Zeit ist. Das Thema Kundenbeziehungen, das geistert seit 20 Jahren durchs Digital Business. Also warum jetzt? Und ich glaube, zwei Dinge sind entscheidend. Das eine ist, es hat sich wahnsinnig viel getan auf der technologischen Seite, auf der Datenseite, auf der Kundenverhaltensseite, all das, was Joachim gerade gesagt hat, Regulatorik etc. Aber es weht auch ein ganz anderer Geist durch den E-Commerce gerade. Es ist so, eigentlich seit letztem Jahr wurde so das Zeitalter der Profitabilität eingeläutet. Und die Unternehmen verstehen mehr und mehr, dass halt Topline-Growth nicht mehr die Maxime ist. Und das war vorher Jahre und Jahrzehnte lang, eigentlich seit ich denken kann, war das anders. Es ging immer nur darum, Umsatz zu maximieren, dynamisch zu wachsen, Amazon als Leitbild zu nutzen und immer zu sagen, naja, die Profitabilität kommt schon irgendwann automatisch, wenn das Stück vom Kuchen erstmal groß genug ist. Jetzt merkt man, das ist alles, das klappt nicht. Das klappt genau bei einer Company, die ja diese kritische Größe, nämlich Amazon, überschritten hat. Da kommt die Profitabilität jetzt extrem dynamisch. Bei allen anderen ist das deutlich schwieriger. So, und deswegen glauben wir, dass langfristige Kundenbeziehungen die Antwort darauf sind. Übrigens auch noch ein paar andere Themen wie Retouren beschäftigen uns extrem intensiv an der Stelle. Hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch schon kurz drüber gesprochen. Aber langfristige Kundenbeziehungen, die tragen eben massiv dazu bei, dass Kundenbeziehungen profitabel werden. Und deswegen ist unserer Ansicht nach jetzt der richtige Moment für ein strukturelles Umdenken im E-Commerce oder im Digital Business allgemein.
Nur vielleicht ergänzend dazu, weil das hört sich auch so an, dass Profitabilität nicht mehr das geklärte Ziel der Unternehmen ist. Profitabilität bleibt weiterhin das geklärte Ziel, weil ohne Profitabilität gibt es auch keine Kundenbeziehung. Ich glaube aber, die Wege, die zu Profitabilität führen, sind diametral unterschiedlich als in der Vergangenheit. Ja, also Profitabilität in der Vergangenheit hieß, dem Kunden zu bevormunden, dem Kunden zu manipulieren. Aus heutiger Sicht entsteht die Profitabilität, indem man loslässt, indem man den Kunden sprechen lässt, ja. Also der Kunde ist entscheidend, wie Kommunikation stattfindet, wie Produkte entwickelt werden, wie Services gestaltet werden. Und das ist das Paradigmenwechsel. Profitabilität war, ist, bleibt und wird auch sozusagen die Haupt-KPI bleiben, aber die Wege dahin sind diametral unterschiedlich.
Klingt fast ein bisschen esoterisch, oder? So loslassen, Kontrolle abgeben, Kunden in den Mittelpunkt stellen und so weiter. Und das ist oft was wir so ein bisschen vorgehalten bekommen im ersten Impuls, ist im Satz, ja Moment, ich muss doch aber meinen Sales Funnel, den muss ich doch kontrollieren und ich muss doch optimieren, wo ich kann und ich muss doch Gas geben, muss doch drücken und so weiter, sonst wird das ja alles nichts. Und wir zeigen im Buch halt, dass es tatsächlich so ein bisschen der eigene Käfig ist, den man sich da gebaut hat. Also in diesem Denkraster zu bleiben, verhindert eben auch, dass du auf ein Niveau kommst, einer Kundenbeziehung, wo du in Profitabilitätsgrößenordnung vorstoßen kannst, die sonst unerreichbar sind.
Ja, also ich nehme es auch ein Stück weit so wahr, dass eben viele E-Commerce-Unternehmen dort ein Stück weit in ihrem eigenen Hamsterrad gefangen sind. Ne? Das Thema Bestandskundenmarketing wird natürlich bei vielen gerade jetzt stärker aufgehängt, ja? Vor allem weil natürlich auch das Neukundengeschäft seit Corona etwas schwieriger wurde. Ja? Aber für viele ist, wie er richtig beschreibt, natürlich das Thema, möglichst viele Newsletter an eben rauszuschicken oder Bestandskundenaktionen, ja? Auch vielleicht sich nicht so genau anzuschauen, inwieweit das auch zu einem Verlust meiner Kundenbeziehung führt, ne? Wie viele Leute ich dann beim Newsletter auch verliere dadurch, ja? Und eben immer nur kurzfristig schaue, wie viel Umsatz mache ich denn jetzt mit jedem Versand, ne? Und solange sich das rentiert, mache ich dann so viele Versände wie möglich, ja? Und ich glaube, dieser Ansatz, das ein bisschen ganzheitlicher zu denken, ist auf jeden Fall sehr spannend, ja?
Auch, Michael, übrigens, ich folge deinen Aussagen, auch eine sehr populäre Fehlassoziation, dass Bestandskundenmanagement und Neukundengewinnung entkoppelte Disziplinen sind. Die sind gekoppelt, die greifen ineinander und gerade aus dem Verständnis von Bestandskunden kannst du Neukundengeschäft effizient umsetzen und du brauchst, egal ob Bestandskunden oder Neukunden, das gleiche Fundament und das ist die Vertrauensarchitektur.
Ja, ein ganz wichtiges Thema, Demi. Das sieht man immer wieder, ne? Das Unternehmen häufig meist bessere Konditionen für Neukunden als für Bestandskunden haben in vielen Bereichen, ja. Und denken, dass es die Neukunden beziehungsweise die Bestandskunden gar nicht mitbekommen, ne? Also irgendwie, nur weil man intern zwei Abteilungen hat, ist häufig, glaube ich, der Gedanke da, dass die Kunden auch das so schön sauber aufgeteilt haben, ne? Dass die Bestandskunden gar nicht wissen, was für Neukundenaktionen gibt. Und umgekehrt, ne? Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, das ihr anspricht.
Absolut, spiegelt ja auch die Organisation wieder, ne? Also Bestandskunden und Neukunden in völlig unterschiedlichen Bereichen, anders verzielt, arbeiten eigentlich gegeneinander unterm Strich.
Ja, das ist sicherlich einer der Trends, der euch auch zum Schreiben des Buchs getrieben hat, könnte ich mir vorstellen. Was sind denn sonst so besondere Momente oder Trends, die dazu beigetragen haben, dass ihr gerade jetzt eben mit A-Commerce auf den Markt kam?
Also ich glaube, es ist jetzt alles bereits gesagt worden, was die Trends. Ich würde fast nur noch zusammenfassen. Also das erste ist in der Tat Privacy First, also die Sorge der User, der Kunden um die Privatsphäre. Es ist sicherlich auch die Veränderung der Customer Journeys, die Art und Weise, wie Kunden navigieren und wie Kaufprozesse heutzutage stattfinden. Erstens, wir haben eine Verlagerung hin zu digitalen Medien, ja. Auch wenn die Renaissance der digitalen Medien nicht mehr so hoch ist wie in Corona-Zeiten, ja. Und wir haben sicherlich längerfristige Kaufprozesse. Also heißt, die User informieren sich mehr, sind mehr im Austausch mit anderen Usern, ja. Also es ist alles längerfristiger geworden oder langwieriger geworden und es ist digital geworden. Und aus diesen unterschiedlichen Dimensionen, Privacy First, länger anhaltenden Customer Journeys, die immer mehr digital werdende Customer Journeys, ist ein neues Verständnis der Kundenkommunikation entstanden und sehr, sehr bald auch natürlich die Notwendigkeit erkannt worden, wir müssen nachhaltiger mit unseren Kunden kommunizieren, wir müssen ehrlicher mit unseren Kunden kommunizieren, wir müssen ein Vertrauen aufbauen. Ja? Und so ist die Notwendigkeit entstanden, auch ein Buch zu schreiben und Konzepte zu entwickeln. Und ich glaube, die Resonanz ist sehr, sehr gut und die Unternehmen erkennen mehr und mehr, sie müssen die Komfortzone verlassen und sie müssen neue Wege gehen in der Kommunikation und sie müssen Vertrauen aufbauen.
Ich würde noch einen Punkt mehr reinschmeißen. Ich glaube, alles, was Timi sagt, ist super zentral. Vielleicht, wenn wir noch eine Ebene höher gehen und wir gucken mal wirklich uns so die makroökonomische Lage an, dann wird eigentlich ganz gut deutlich, finde ich, dass es fast alternativlos ist, jetzt umzudenken. Diese Woche sind wieder die angepassten Prognosen für das Wirtschaftsjahr 24 und 25 rausgekommen. Wir sehen nochmal eine Korrektur nach unten. für 24 jetzt unter einem 0,5%, Wirtschaftswachstum für 25 unter 1%. Und das hat sehr, sehr viel mit der Binnennachfrage zu tun. Und die Binnennachfrage, die manifestiert sich vor allem in Konsumausgaben. Und diese Konsumausgaben laufen zu einem sehr großen Anteil halt in den E-Commerce rein. So, das heißt, da gibt es eine sehr, sehr direkte Korrelation. Und es ist absehbar, dass nicht nur letztes Jahr, sondern auch dieses Jahr und nächstes Jahr der Gürtel enger geschnallt wird, was den Konsum betrifft. So, das heißt, die Leute sind sensibler, was Konsumausgaben anbelangt. Überlegen länger, das korreliert mit dem Punkt der verlängerten Customer Journeys, den Demi gerade gemacht hat, werden preissensibler und das drückt sich in höheren Marketing-Akquisitionskosten aus. So, das heißt, es ist im Grunde genommen für ein margenschwaches Geschäftsmodell wie den E-Commerce völlig alternativlos, jetzt den Hebel umzulegen, weil wir sehen ganz konkret in den Zahlen, dass 7 der letzten 9 Quartale ist der E-Commerce geschrumpft. Ja, das gibt einen ganz klaren Negativtrend seit 2 Jahren. Und der wird sich auch nicht umkehren, die nächsten mindestens mal 1,5 Jahre. So, das heißt, wenn ich jetzt mit ein bisschen Weitsicht mein Digital Business steuere, dann kenne ich diese ganzen Makrofaktoren und sehe auch, dass ich im Grunde genommen einen anderen Denkansatz brauche.
Kommen wir mal auf das Grundprinzip in eurem Buch zu sprechen. Ihr sprecht ja dort bestimmten Säulenmodell, ja. Dann nehme ich mit den Säulen Daten, Technologie und Psychologie. Könnt ihr uns mal erklären, wie ihr das aufgebaut habt und warum diese Säulen so wichtig für die Kunden sind?
Ja, klar, gerne. Ehrlicherweise sind es sogar mehr als diese drei. 3+1 Säulen. Ja, du hast gerade schon Daten, Technologie und Psychologie erwähnt. Geklammert und auch in einem großen Kapitel abgedeckt ist nochmal das Thema Organisation und Organisationsentwicklung, was wir unbedingt in diesem Zusammenhang auch mit betrachten möchten und auch müssen, weil wir auch dort in unseren Projekten fast mit die größten Herausforderungen sehen, die aber auch unterschätzt sind, ähnlich wie das Thema Consent. Die einzelnen Disziplinen für sich sind natürlich in den Unternehmen heute schon abgedeckt und verankert, mal mehr, mal weniger tief, gerade das Thema Psychologie ist vielleicht da teilweise noch in den Kinderschuhen eher, aber mit Blick auf die angedeuteten Veränderungen, was wir vorhin schon besprochen haben, geht es uns nicht um die einzelnen Disziplinen per se, sondern um das Zusammenwirken und das Zusammenspiel dieser Disziplinen. Und für uns ist dieses Zusammenspiel nämlich die Grundlage für wirtschaftliches Wachstum in den kommenden Jahren. So wie Philipp es auch gerade schon eigentlich erörtert und zusammengefasst hat, ist das schon fast überlebenswichtig für viele, um Wert zu erzeugen fürs Unternehmen, aber vor allem auch um Mehrwerte zu erzeugen für die User und die Kunden. Und die Formel dieser einzelnen Disziplinen, wenn man das mal zusammenbringt, ist eigentlich ganz einfach. Daten aus unserer Sicht erzeugt Wissen. Dieses Wissen muss natürlich technologisch, also mit Hilfe von Tools, erzeugt werden, prozessiert werden und auch gemanagt werden. Also hier haben wir das Thema Technologie abgehandelt. Und die Psychologie sorgt dann am Ende dafür, dass richtig angesprochen, dass relevant kommuniziert wird, dass der richtige User zum richtigen Moment im richtigen Kanal die richtige Ansprache bekommt. Und eine moderne Organisation, die für uns datenzentriert aufgestellt ist, sorgt dann für die entsprechenden Prozesse und die Governance. Und so denken wir die 4 Disziplinen zusammen und sehen sie eigentlich auch als untrennbar.
Wie hat sich denn das Shopping-Erlebnis oder wie verändert sich aktuell das Shopping-Erlebnis durch Relationship Commerce aus Sicht der Endkunden und welchen Mehrwert bietet es im Gegensatz zum normalen, ich klicke mich rein, ich kaufe, ich gehe wieder her?
Aus Kundensicht meinst du?
Ja.
Ja, Joachim hat gerade schon Kauf du Sau gesagt, was ja so ein bisschen das alte Mantra ist. E-Commerce kommt historisch so als Resterampe des Einzelhandels mal daher, so ist das alles mal entstanden und das hat ziemlich Spuren hinterlassen und immer noch sehr Price- und Product-driven funktioniert das alles. Und Kauf du Sau ist eigentlich das Mantra, was wir beerdigen wollen. Also das Ziel ist, Ruhe und Gelassenheit in den Kaufprozess zurückzubringen. Aus einer psychologischen Sicht finde ich es deswegen ganz, ganz spannend, weil also dieses Level of Alertness, was ich oft habe beim Shopping, das kann ich einfach absenken. Und das hat viel damit zu tun, dass das einfach in der Vergangenheit ich immer wusste, dass ich bei jeder Promo ganz genau das Kleingedruckte lesen musste. Bei jedem Abschluss von einem Telco-Tarif musste ich mir eigentlich sicher sein, dass irgendwo noch ein Pferdefuß versteckt ist, dass ein Haar in der Suppe ist, dass ich irgendwo hellgrau auf weiß, Schriftgröße 6 noch irgendwo eine Waschmaschine mitverkauft bekomme. Und das wollen wir beenden und diese Zeit ad acta legen. Jetzt geht es darum, dass meine Bedürfnisse als Mensch, als Kunde verstanden werden, respektiert werden oder erstmal erkannt eigentlich werden. Das ist ja der erste Schritt. Da kommt die Datenanalyse dann zum Tragen. Dann das Verstehen, das ist dann letztendlich die Aufgabe der Psychologie, und dann das Respektieren. Da kommt alles zusammen, weil da geht es dann um die konkrete Ausspielung. Und das alles passiert halt in einer Art und Weise, die sich komplett nach meinen Bedürfnissen richtet. Also wir werden sicherlich auch gleich nochmal über First-Party-Data-Strategien sprechen und die Frage, wie kann ich eigentlich mit Nutzwert bringenden Tools Daten erheben, um in so eine Win-Win-Situation reinzukommen zwischen Kunde und Anbieter. Also das vielleicht long story short. Ich glaube, A-Commerce bringt Entspannung, Gelassenheit, ein bisschen Coolness in das Digital-Business zurück.
Vielleicht auch Flexibilität in der Art und Weise, wie Kunden verstanden werden. Ja? Also ich glaube, die alten Zeiten, wo man Personas definiert hat, Klaus und Lisa Müller, ja, die wohnen ländlich und haben das Jahreseinkommen, haben die und die Bedürfnisse, und das ist starr bis zum Ende ihrer Tage. Ich glaube, das wird sich verändern. Also auch was die Bedürfnisse betrifft, Philipp, was du immer wieder ansprichst. Wir müssen uns darauf einstellen, dass Bedürfnisse auch veränderbar sind.
Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, den ihr ansprecht. Also gerade auch dieses Thema Gelassenheit und Gewissenhaftigkeit spielt, glaube ich, eine ganz große Rolle. Vielleicht, um das zu ergänzen, wir haben, wie ihr wisst, beschäftigen wir uns sehr, sehr stark auch mit dem Thema Text durch KI und haben da gerade eine hochaktuelle Studie mal durchgeführt, wo wir Produkttexte für bestimmte Persönlichkeitstypen getextet haben. Das heißt, wir haben das Big Five-Modell genommen und haben quasi versucht, nach einer Studie, die wir gemacht haben, um eben herauszufinden, welcher Persönlichkeitstyp steht denn mit aller Voraussicht nach am meisten ausgeprägt vor uns, dann eben einen passenden Produkttext für den Persönlichkeitstypen dann auch zu verfassen über KI. Und das Interessante dabei war, dass das A, relativ gut funktioniert, aber B, auch, dass wenn ich nicht weiß, welcher Persönlichkeitstyp vor mir steht, in der Regel immer die Texte des Gewissenhaften am besten performen. Ja. Und was so ein bisschen in die Richtung geht, die ihr auch anspricht, also diese Ruhe, Gelassenheit, auch das Thema, Dinge sehr präzise zu beschreiben, ist häufig im Default tatsächlich die beste Variante, die man als Shop spielen kann. Das, zumindest wenn man unserer Studie folgt.
Super spannend, ja. Also ich glaube, dass allein schon die Tatsache, dass ihr euch mit Kunden und Bedürfnissen und Profilen beschäftigt habt, hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass alle Varianten, die ihr getestet habt, deutlich näher am Kunden waren. Insofern ist es fast eine self-fulfilling prophecy. Ab dem Moment, wo du dich wirklich ernsthaft, genau wie ihr es gemacht habt, mit Kundenbedürfnissen beschäftigst und deren Profilen, da wird alles besser. Ich würde sagen, wahrscheinlich haben alle Varianten den Default geschlagen, oder?
Ja, wirklich? Das absolut. Ja. Ja. Das war in der Tat das Ergebnis. Plus, wie gesagt, wenn ich gar nicht weiß, wie meine Kunden ticken, sich am Gewissenhaften zu orientieren und zu haben, wenn man Text hat, auch mit den höchsten Impact. Ja. Also das ist sicherlich was man so als Tipp mitgeben kann für unsere Hörer auch. Also wenn ich nicht anfangen kann zu personalisieren nach Persönlichkeitstypen, dann hilft es zumindest, den Gewissenhaften vor Augen zu haben. Wenn
ich denke. Ich frage mich, Michael, ob du mit deinen Ansätzen, weil du bist ja im Bereich der künstlichen Intelligenz zu Hause, bist im Bereich der Modellierung zu Hause, ja, und Philipp ist ein Verhaltensökonom, ja. Und ich frage mich, ob du in der Zukunft in die Arbeitslosigkeit treibst, ob alle diese Modellierungsansätze Verhaltensökonomie nicht nur revolutionieren, nicht nur ergänzen, sondern gar ersetzen. Das ist eine Frage, um eben das geklärte Ziel zu erreichen, Bedürfnisse zu antizipieren und eine neue Vertrauensarchitektur aufzubauen. Also machst du ihn arbeitslos in der Zukunft?
Ich glaube eher nicht. Ich glaube eher, dass ich ihm deutlich mehr Arbeit verschaffe, weil okay. Ich glaube, ein ganz großer Game-Changer im KI-Bereich ist eben, dass ich anfangen kann, solche Dinge, die vorher sehr theoretisch sind, jetzt plötzlich auch praktisch einzusetzen. Und ich glaube, gerade in dem Bereich ist es extrem wichtig, die Hintergründe auch zu kennen und dort auch die passenden Schritte dann anzuleiten. Also das, was wir machen mit diesen Persönlichkeitstypen und der Anpassung des Texts auf die Persönlichkeitstypen, ist eher eine Disziplin, da wird mir Philipp wahrscheinlich zustimmen, die einfach enorm viel statistisches Wissen benötigt, auch verhaltenspsychologische Erkenntnisse, um eben die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und auch die richtigen Aktionen durchzuführen. Also Stand heute ist es zumindest so, dass die KI von sich aus weder passend für die Persönlichkeitstypen exakt texten kann, ja, ohne ein passendes Prompting, als auch eben die Identifikation der einzelnen Personas zu erlauben. Ja. Und ich glaube, dass da eben gerade eine Riesenchance ist, wenn man beides miteinander kombiniert, Mensch und Maschine. Ja. Also das würde ich so definitiv als Learning mitnehmen. Und ich glaube, dass wir noch mehr Typen wie Philipp brauchen im Bereich der KI.
Aber ich bin sehr, sehr erleichtert. Es hätte auch anders ausgehen können. Es fühlt sich ein bisschen an wie damals, als meine Lehrerin mit dem Mann vom Berufsinformationszentrum zusammensaß und überlegt hat, was kann aus dem Jungen mal werden. ganz kurzer Einwurf noch. Also das Big Five-Modell, das basiert ja auf der Persönlichkeit, was immer als ein relativ stabiles Konstrukt angenommen wird. Und ich glaube, die große Magie liegt darin, den nächsten Schritt noch mitzugehen und eben situative und kontextuelle Faktoren einzubeziehen. Weil das sind die flüchtigen und deutlich schwerer kontrollierbareren Elemente der Entscheidung und aber auch gleichzeitig die, von denen uns die Behavioral Science gezeigt hat, dass sie den Großteil der Entscheidungsgewalt mit sich bringen. Und ich glaube, wir stehen wirklich ganz am Anfang dieser Reise. Und das, was du jetzt gerade beschreibst, Michael, das ist Cutting Edge. Aber wahrscheinlich werden wir in 2 Jahren zurückblicken und sagen, das war echt noch Kindergarten damals. Und insofern, ich bin sehr bullisch und sehr optimistisch, dass diese Schnittmenge Psychologie und Daten mithilfe der passenden KI-Algorithmen noch eine ziemlich rosige Zukunft haben wird.
Absolut, ja. Also super spannend, was dort auch passiert. Glaube ich, haben wir da eine schöne Zukunft alle vor uns. Wenn wir schon über das Thema Zukunft sprechen, vielleicht auch ein Thema, das vor allem dich betrifft, nämlich den Bereich Technologien. Was siehst du denn momentan für technologische Neuerungen, die denn so ein Treiber für euer R-Commerce-Modell sein können? Ja? Und wie können Unternehmen diese eben clever einsetzen, um erstmal überhaupt die Basis dafür zu schaffen, euren R-Commerce-Ansatz anzuwenden?
Also ich weiß nicht, ob ich alles als Technologie deklarieren kann, aber das allererste ist auf Plattformebene und das ist die sozusagen die Einführung einer CDP, einer Customer Data Plattform, als eine Weiterentwicklung von einer CRM-Lösung. Also was diese Plattformen machen, ist nichts anderes als die Signale der Kunden zu unifizieren, ja, Profile da aufzubauen und diese Profile zu nutzen, um in eine One-to-One-Kommunikation einzugehen. Ja, da sehen wir einfach, dass es längst Realität geworden ist, diese Einführung solcher Plattformen. Was wir hier auch dann sehen, ist auch der Versuch, der sehr hektische Versuch, ja, Cookies zu ersetzen durch Identifier. Also die Identifier sind die Cookies von heute, was immer auch ein Identifier ist, was immer auch man nutzt. Und da gibt es auch Plattformen, die nichts anderes machen, als solche Identifier möglich zu machen und zu matchen. Ja, das Ganze ist auch bekannt als Data Cleanrooms. Also das sind auch Plattformen oder das sind sozusagen Allianzen, wo sozusagen Identifier ausgetauscht werden und wo eine User-Ansprache möglich gemacht wird. Und natürlich nicht zuletzt das Thema künstliche Intelligenz, ja, im Sinne von bessere Experiences zu schaffen, textlich und bildlich, aber auch den Übergang zu schaffen von der Deterministik hin zu der Probabilistik. Ja, also die Zeiten, wo wir cookie-basiert den User erkennen konnten und seine Intentionen, die sind vorbei. Und deswegen kommen wir nicht drum herum, Prognosen zu schaffen, Vorhersagen zu treffen und da ist natürlich das Thema künstliche Intelligenz spielt eine sehr wichtige Rolle. Und das alles in allem sind die Veränderungen, die ich einfach sehe. Also CDPs als Weiterentwicklung von CRM-Lösungen, Identifier als die neue Cookie-Währung und Plattformen, die diese Identifier sozusagen miteinander matchen und AI als die neue Maxime in der Kundenansprache.
Wunderbar. Und habt ihr Beispiele von Marken parat, die R-Commerce bereits richtig gut umsetzen? Und wisst ihr, was diese konkret jetzt dadurch an Uplift oder an mehr Umsatz auch erreicht haben?
Ja? Ich glaube, wir können Beispiele nennen. Das sind aus meiner Sicht immer Ausschnitte sozusagen aus R-Commerce. Also Unternehmen, die eine Disziplin besonders gut machen oder mehrere Disziplinen kombinieren und da etwas gut machen. Das langfristige Ziel, ich bin ein R-Commerce-Unternehmen, ist natürlich auch ein Weg, der gegangen werden muss. Deshalb schon mal vorweggeschickt, dass es eher Ausschnitte sind. Ich würde gerne ein Beispiel nennen, was vielleicht nicht jeder so auf dem Schirm hat. Es geht um eine Versicherung, es geht um die Allianz und da geht es ganz konkret um ein Produkt, das der sogenannte Rentenkompass. Und damit würde ich auch ein Thema noch ansprechen wollen, was wir jetzt so noch gar nicht hatten. Wir sprechen immer über First-Party-Daten, wir sprechen über Cookies, da sind wir häufig in so einer Third-Party-Welt. Und da geht es um das Thema Zero-Party-Daten, also Daten, die ich als Kunde oder Nutzer freiwillig von mir preisgebe, bereitstelle, um dafür was zurückzubekommen, einen Service oder einen Mehrwert. Und da ist dieser Rentenkompass ziemlich spannend. Ich gebe sehr sensible Daten von mir preis, einer Versicherung, ob es jetzt die Allianz ist oder nicht, sei mal dahingestellt, und bekomme dafür zurück eine Kalkulation meiner Rentenlücke. Was muss ich denn eigentlich tun in der Zukunft oder jetzt, um diese Rentenlücke zu schließen und meinen Lebensstandard später zu halten? Und das ist natürlich ein extrem relevantes Thema, eine Möglichkeit, auch eine junge Zielgruppe anzusprechen, Aufmerksamkeit zu schaffen, Daten zu sammeln, damit dann auch Profile zu generieren und vor allem dann eine junge Zielgruppe für mich zu gewinnen, die ich dann über die Jahre natürlich auch noch weiter bespielen kann. Stichwort Bestandskunde, Stichwort Cross- und Upselling. Und das macht da die Allianz ganz, ganz erfolgreich. Und das ist für mich ein spannendes und ein sehr gutes Beispiel dafür.
Gibt es sonst noch weitere Beispiele?
Also wir mögen immer die Cases, die nicht so obvious sind oder die ein bisschen herausfordernd sind. Und deswegen würde ich mal Carglass in den Ring werfen, weil die ein Geschäftsmodell haben, was eigentlich, in dem keins der Bestandskunden- und Loyalitätsprinzipien, die wir immer so durchdenken, funktioniert. Da geht es um Steinschläge in meiner Scheibe. Ja, das kann ich nicht steuern. Und wenn alles gut läuft, habe ich das auch nicht jeden Donnerstag. So, das heißt, da muss man ein bisschen anderen Denkansatz nutzen. Und was mich bei Carglass imponiert, ist wirklich der sehr, sehr hohe Reifegrad von datenbasierter Hypothesengenerierung und Prüfung. Immer total unvoreingenommen, total cross-funktional und extrem am eigenen Lernen und Fortschritt interessiert. Und das ist nochmal die organisatorische Herausforderung, die Joachim auch vorhin kurz angerissen hatte, die man echt nicht unterschätzen darf. Oft gibt es, wir nennen das in der Psychologie so ein Curse of Knowledge, also der Fluch des Wissens, dass die Menschen, die halt die Kundeninteraktion gestalten, maximales Produktwissen natürlich haben und viel, viel mehr bei Kunden voraussetzen, als sie es eigentlich leisten können. Und sich davon frei zu machen und in so ein Learning Mindset reinzugehen, im datenbasierten, kundenzentrierten Optimieren, das ist etwas, was mich gerade in so komplexen Kontexten immer extrem fasziniert.
Es ist interessant, was Philipp sagt, weil wenn ich A-Commerce in letzter Konsequenz denke, was A-Commerce macht, ist, hypothetische Räume gar nicht entstehen zu lassen. Weil aus dem tiefsten Kundenverständnis braucht keine Hypothesen mehr zu machen. Ja, und das bringt mich zu einem Success-Story, die ich leider Gottes nur anonym wiedergeben kann. Ja, und für mich A-Commerce heißt, ich habe das Framework geschaffen, Kunden holistisch zu verstehen und daher Kunden intelligent anzusprechen. Und es ist ein Anbieter aus dem Bereich kuratiertes Shopping. Also jemand, man bekommt als User, und der User ist vorwiegend männlich, einen Stylisten zu Seiten, ja, und man wird aufgehübscht. So, und was das Unternehmen gemacht hat, ist eine wahrhaftig kundenzentrierte Strategie umzusetzen. Also heißt, aus den bestehenden CRM-Daten, aus der Retrospektive heraus, ja, die Kunden in Kohorten zu unterteilen und dementsprechend kanalspezifisch sie anzusprechen. Und da sind aus vielen Kohorten zwei, möchte ich hervorheben. Es waren die Premium-Kunden, also Kunden, die immer einen höheren Warenkorbwert haben, immer geringe Retouren. Und es gab die profitable Kunden. Und das Unternehmen hat für diese beiden Kunden anlässlich einer Geburtstagskampagne unterschiedliche Kanäle genutzt. Also zum Beispiel die Premium-Kunden wurden immer per Telefon kontaktiert, die profitablen Kunden per SMS oder per E-Mail. Und man hat unterschiedliche auch Incentives genutzt. Brauchen wir einen Gutschein, ja oder nein, in welcher Höhe und so weiter und so fort. Und das hat alles in allem den Kundenwert nach oben getrieben. Und Kundenwert heißt den Customer Lifetime Management. Anzahl der Transaktionen pro Jahr, Höhe des Warenkorbwertes und so weiter und so fort. Und das ist ein typisches Beispiel von einem A-Commerce-Kunden, von A-Commerce Readiness. Ich muss keine Arbeitshypothesen mehr aufbauen. Ich kenne den Kunden, oder die Kunden sehr, sehr gut und bin in der Lage, deren Kundenwert zu maximieren.
Ja, würde ich auf jeden Fall mit unterstreichen, Demir. Wenn ihr einen goldenen Tipp für Unternehmen hättet, die Relationship Commerce einführen wollen, um daraus eben richtig gute und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen, was wäre der?
Goldener Tipp. Ich würde sagen, ich hab einen, der wahrscheinlich total obvious ist, und das ist die saubere Datengrundlage. Das ist für mich der absolut goldene Tipp. Warum ist der golden? Weil der ist relevant in vielerlei Hinsicht. das ist erstmal sozusagen die Grundlage, um Wissen und Intelligenz aufzubauen. Das kann ich statisch nutzen, also für Analysen, für Reports. Ich kann es hoffentlich oder ich nutze es hoffentlich auch dynamisch, um meine Kunden dementsprechend anzusprechen und sie auch zu verstehen und das Wissen eben einzusetzen. Aber das ganze Thema Datengrundlage ist natürlich auch zentral für den aktuellen Megatrend AI, Gen AI, was auch viele unterschätzen. Das heißt, ich muss aktuell wirklich Hygiene betreiben, mein Unternehmen, meinen Laden aufräumen hinsichtlich der Datengrundlage. Und deshalb ist das für mich ein goldener, zentraler, nicht nur Tipp, sondern eigentlich schon ein absolutes Must-Have.
Mein Tipp wäre, sich zwei Listen anzulegen. Eine Liste für Dinge, die ja so eine Art Point of No Return beinhalten, so eine strukturelle Abzweigung und damit Dinge, die man sehr, sehr gut durchdenken sollte. Da stehen dann so Dinge drauf wie zum Beispiel die Technologieauswahl, da stehen Dinge drauf wie das Target Operating Model beziehungsweise die Organisationsstruktur inklusive Incentivierungsthemen im Team und so weiter. Das sind wirklich die Punkte, da sollte ich lange drüber nachdenken, da sollte ich mir Unterstützung holen, da sollte ich mich mit Leuten austauschen und so weiter, weil ich die nicht so ohne weiteres revidieren kann. Und auf die zweite Liste würde ich Dinge schreiben, wo es vor allen Dingen ums Laufen geht, ums Schnellsein, ums Experimentieren, ums Lernen. Und diese zwei Listen sich einmal zu vergegenwärtigen. So, was sind die strategischen großen Punkte, die ich klären muss auf dem Weg zu einer E-Commerce-Company? Und was sind die Dinge, die ich eher vielleicht vom Mindset verinnerlichen muss? Und das passiert durchs Tun. Das, glaube ich, kann extrem hilfreich sein, um diese, ich kann mir vorstellen, gefühlt riesige Bugwelle, die man da vor sich her schiebt. Also es sind sehr, sehr viele Themen jetzt hier heute angesprochen. Organisation, Psychologie, Technologie, Daten und so weiter. Alles davon sind ja eigene Teams, eigene Abteilungen und so weiter. Um all das zu orchestrieren, braucht man ein bisschen Übersicht und das wäre mein, ich weiß nicht, ob er golden ist, aber auf jeden Fall mein Tipp zum Start.
Ich würde hinzufügen, um den ersten Schritt entlang der E-Commerce Journey zu gehen, dazu brauchst du kein extra Budget. Ja, also das muss nicht extra budgetiert werden. Du kannst aus dem Bestehenden schöpfen. Deswegen meine allererste Empfehlung wäre, hineinzuschauen in die Daten, die man selber erhoben hat und diese Daten sozusagen erstmal zu strukturieren, zu klassifizieren. Erstmalig Bestandskundenkohorten aufbauen, ohne dabei technologisch etwas zu verändern. Und das schafft ein erstes neues Verständnis über die Art und Weise, welche Kunden habe ich, was sind meine guten Kunden, was sind meine schlechten Kunden. Und dann kann ich in der Tat, wie Philipp sagt, taktisch erste Use Cases konstruieren, ja, aus dem Bestehenden. Sagen, okay, Kundenkohorte 1 wird über folgende Incentives, über folgende Kanaltypologien angesprochen. Und so komme ich etwas ins Doing und das Thema wird immer größer, immer interdisziplinärer, ja. Und dabei eins nicht vergessen, eine einheitliche Währung zu schaffen, wie Kundenzentrierung interpretiert wird.
Vielen Dank für eure Tipps. Vielleicht mit Hinblick auf die Zeit, ja. Wir haben quasi ähnlich wie Wetten, dass früher, sind wir schon etwas drüber, über die normale Länge, aber es war wirklich super spannend heute mit euch. Ich würde das Thema auch ungern so einfach abmoderieren, sondern würde ganz gern eine letzte Runde mit euch starten. Und zwar würde ich ganz gern jeden von euch fragen, was ist denn so das Key Learning, das unsere Hörer heute von euch mitnehmen sollten? Aus eurem Bereich, aus dem Bereich E-Commerce, aus eurem Themenschwerpunkt, wie gesagt. Und welche Empfehlungen für weitere Informationen hättet ihr für unsere Hörer? Bücher, Podcasts, die ihr vielleicht zu diesem einen Thema oder allgemein zum Thema, wie kann ich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit meinen Kunden aufbauen, haben? Also sprich, Key Learning plus Medienempfehlung. Joachim, möchtest du anfangen?
Ich kann gerne anfangen. Ich fange gerne mit der Empfehlung an und sieh es mir nach, Michael, wenn ich das für ein bisschen Cross-Promo nutze. Wir schreiben ja doch das ein oder andere Buch im Kontext Elaboratum und da möchte ich zwei empfehlen. Eins kennst du sehr gut, das ist natürlich, dass ich Philipp hier nochmal pushen und promoten muss mit Psy-Conversion, weil das eben eine zentrale Disziplin ist von dem, was wir in unserem E-Commerce-Buch auch beschreiben. Und wer sich die volle Dröhnung geben will, der sollte definitiv Psy-Conversion von Philipp sich nochmal zu Gemüte führen. Und das andere ist von unserem lieben Kollegen Erik Eller, Vertrauensarchitektur, weil für eine gute Kundenbeziehung ist Vertrauen der zentrale Wert. Und da hat Erik ein wunderbares Buch dazu geschrieben, wie Vertrauen auch entsteht und wie man Vertrauen auch kreieren, schaffen und auch messen kann. Das würde ich auch gerne nochmal in den Ring werfen. Hinsichtlich, ja, was ist denn so das Learning? Ich möchte ganz gerne das Learning aussprechen, dass wir A-Commerce als Business-Philosophie sehen, als Mindset, damit als mittelfristiges und langfristiges Ziel, was aber nicht, und da haben wir vielleicht ein bisschen zu wenig drüber gesprochen, was jetzt nicht bedeutet, dass ich mich transformieren muss oder dass ich wahnsinnig investieren muss, sondern weil es eben ein Mindset ist, kann ich das mit Bordmitteln und mit vielen Mitteln, das was auch Demi gerade angesprochen hat, in Richtung Daten und dem Wissen, was ich heute schon generiere, aber nicht nutze, kann ich anfangen, heute das Mindset schon zu stützen und in meine Organisation zu tragen. Und das ist etwas, was ich gerne mitgeben möchte, dass wir eben in Zeiten, wirtschaftlich schwierigen Zeiten für viele, eben jetzt nicht über riesige Transformationsbudgets sprechen, sondern über ein neues Mindset, was ich aber schon ab heute starten kann.
Genau, also ich würde mich da direkt anschließen. Also A-Commerce definiert den strategischen Zielrahmen und das ist aus unserer Sicht das strategische Denkmodell für den E-Commerce von heute. Und das wäre auch gleichzeitig die Empfehlung, sich einmal mit der näheren Zukunft und der mittleren Zukunft zu beschäftigen und einmal für sich selbst die strategische Vision zu definieren, dann aber sehr schnell das Ganze runterzubrechen und zu operationalisieren. Und das ist auch der Ansatz, den wir im Buch vertreten. Also das können wir gerne auch mal in die Shownotes legen oder verlinken. Wir brechen das Ganze dann runter auf über 30 einzelne Projektthemen und das zeigt einfach nochmal, wie mannigfaltig die Bandbreite ist der Themen, mit denen man einsteigen kann. Und da ist wirklich eigentlich für jede Company ein passender Fuß in der Tür sozusagen dabei. Deswegen muss man davor keine große Angst haben, sondern es ist etwas, was man, wenn man das richtige Zielbild hat, sehr, sehr gut auch iterativ und inkrementell aufbauen kann. Und vielleicht so ein allererster Schritt, wir haben ganz am Anfang drüber gesprochen, jetzt können wir nochmal die Brücke schlagen dazu, kann das Thema Cookie Consent sein und ich würde jetzt als Leseempfehlung nochmal das White Paper, was ich vorhin angesprochen hatte, können wir auch gerne verlinken, hier in den Ring werfen, das heißt Enjoy Your Cookies, wo es genau darum geht, wie wirken eigentlich Emotionen beim Cookie Consent und beim Shopping danach. Und vielleicht noch als zweite Leseempfehlung, fast schon Klassiker, das ist How Brands Grow von Byron Sharp. Ist schon 10, 15 Jahre alt, würde ich sagen. Aber nach wie vor eigentlich ein Standardwerk, was heute aktueller ist denn je im Kontext von A-Commerce, weil dort eben so langfristige Konstrukte wie Branding, wie Loyalität, wie Beziehung und so weiter eigentlich sehr, sehr schön gedacht und in Beziehung gesetzt werden.
Ja, vielen Dank, Philipp. Demi, deine Schlussworte?
Genau, also was jetzt Nachschlagewerke betrifft, es ist alles gesagt worden, auch nicht ganz unverdächtig, was Eigenwerbung betrifft. So, jetzt, ich fasse mich auch kurz, was die eine Empfehlung betrifft, haben wir vorher von Golden Tips gesprochen. Es bleibt dabei, raus aus der Paralyse, hinein ins Doing, in die Operationalisierung und dabei die bestehende Datengrundlage nutzen und dabei nicht Ausreden finden, sie sei spärlich oder die Datensätze werden nicht normalisiert. Egal wie spärlich die Datengrundlage ist, sie ist da und sie sollte genutzt werden, um kundenzentriert vorzugehen.
Ja, wunderbar. Das sind doch schöne Schlussworte. Vielen Dank. Also ich fand es super spannend heute mit euch. Auch in der Dreierkonstellation ergänzt ihr euch wirklich perfekt. Da also nochmal ein großes Kompliment. Jetzt kann man natürlich in so einer kurzen Zeit euer Konzept wahrscheinlich nicht in Gänze, sondern ja, vollständig bis ins Detail erklären. Deshalb gibt's ja auch das Buch. Ja. Das heißt, für jeden, der sich dort gern weiter informieren möchte, kann ich es nur empfehlen. Ich habe es selber auch schon gelesen. Wirklich ein sehr tolles Werk. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Und vielen Dank an euch dreien, dass ihr heute eure Insights mit uns geteilt habt. Ja, würde mich freuen, wenn wir uns bald mal wiedersehen, wenn es vielleicht A-Commerce 2.0 gibt oder auch was anderes. Sehr gern. Vielen Dank für das Gespräch heute und alles Gute.
Danke dir, Michael. Ciao. Hat viel Spaß gemacht.
Danke. Vielen Dank.
Danke. Ciao.
Danke. Ciao.